Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wie oft am Tag sagen wir diesen Satz und wie oft vergeben wir dennoch nicht? André Stiefenhofer begrüßt Sie recht herzlich zu dieser neuen Ausgabe unserer Sendereihe Katechismus. Wir betrachten in dieser Sendung das, was uns der Katechismus mit auf den Weg gibt, über das christliche Gebet. Wir befinden uns im Vaterunser, eben bei diesem Text: Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und ich darf Sie auch heute wieder herzlich einladen, in Ihrem Katechismus mitzulesen und sich auf die Betrachtungen einzulassen. Und zu diesen Betrachtungen darf ich wieder recht herzlich begrüßen Pfarrer Thomas Rellstab aus Oberurnen in der Schweiz. Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Stiefenhofer. Grüß Gott, liebe Zuhörer.
Pfarrer Rellstab, wie immer am Anfang eine kurze Einordnung. In welchem Kontext steht das denn? Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Wie Sie richtig gesagt haben, gehört das wesentlich zum Vaterunser. Das ist die fünfte Bitte des Vaterunsers. Wir haben jetzt am Ende aller Betrachtungen über das Gebet ganz allgemein angefangen, das Vaterunser mit den einzelnen Bitten sehr genau anzuschauen. Der Katechismus gibt uns da wunderbare Meditationen darüber und wir gehen dann von Stunde zu Stunde weiter, um hier einfach ein bisschen einzudringen in die Spiritualität des Vaterunsers, so wie es uns der Katechismus der katholischen Kirche gibt. Das letzte Mal haben wir uns eingehend unterhalten über das tägliche Brot, das Gott uns heute gibt. Und wir haben da gesehen, dass Gott wirklich für uns sorgt. Er hat uns ja auch das Leben gegeben. Und so gibt er uns auch immer wieder das Brot zum Leben. Das Brot, das wir brauchen, um leben zu können. Aber gemeint ist auch das Brot des Wortes Gottes, das wir brauchen, um innerlich, geistig leben zu können. Und dann ist es immer auch eine Bitte um das eucharistische Brot, damit wir innere Nahrung haben, Nahrung für unsere Seele. Heute gehen wir jetzt weiter mit der nächsten Bitte und schauen an, was uns der Katechismus hier erklären will. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen.
Lassen wir uns also auch auf diese so alltägliche Bitte ein, die uns täglich über die Lippen kommt. Liebe Zuhörer, wenn Sie mitlesen wollen, wir befinden uns im Katechismus auf der Seite 710, der Abschnitt 2838. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Diese Bitte erstaunt. Enthielte sie nur den ersten Teil des Satzes, vergib uns unsere Schuld, so könnte sie schon in den ersten drei Bitten des Vaterunsers enthalten sein, da das Opfer Christi zur Vergebung der Sünden dient. Gemäß dem zweiten Satzteil jedoch wird unsere Bitte nur dann erhört, wenn wir zuvor einer Anforderung entsprochen haben. Unsere Bitte richtet sich auf die Zukunft. Unsere Antwort muss ihr vorausgegangen sein. Ein Wort verbindet beide. Wie?
Der Katechismus geht hier ganz deutlich auf ein wesentliches Wort ein in dieser Bitte, nämlich das Wie. Auf dieses Wie kommt es letztlich an. Und dieses Wie, das werden wir auch sehen, das sollte uns nicht ganz einfach so in Ruhe lassen, sondern sollte uns wirklich auch herausfordern. Diese Bitte erstaunt sehr, weil im ersten Teil der Bitte geht es um die Vergebung, die Gott uns schenkt. Und dass wir sündhafte Menschen sind, das ist uns allen bewusst. Und dass wir immer wieder die Vergebung Gottes brauchen, das sollte eigentlich in unser Leib, Fleisch und Blut übergegangen sein. Das sollte uns sehr bewusst sein. Und je mehr, dass man sich ja auch mit den Dingen Gottes beschäftigt, umso mehr ist einem das bewusst. Je mehr, dass man die Bibel liest und je mehr man sich wirklich auch bemüht um das Gute, um das Leben gemäß dem Wort Gottes, umso mehr merkt man, wie man immer wieder dahinter steht und nicht genau dem entsprechen kann, was Gott eigentlich möchte. Damit wird man demütig und da merkt man, Gott ist so viel größer und ich bin einfach angewiesen auf seine Barmherzigkeit, auf seine Vergebung, weil ich es aus mir heraus eben nicht schaffe, weil ich da immer wieder falle. Und Gottes Barmherzigkeit richtet mich dann wieder auf. Also dieser Abschnitt, der könnte, wie der Katechismus sagt, auch in den ersten drei Bitten des Vaterunsers enthalten sein, wo einfach die Größe Gottes gelobt und gepriesen wird und wo man im Grunde genommen vom Opfer Christi ausgehen kann, das ja zur Vergebung der Sünden geschehen ist. Er hat sein Leben am Kreuz hingegeben, damit wir die Vergebung unserer Sünden empfangen können. Und dann der zweite Teil des Satzes, der ist dann eben ein bisschen ein Skandalon. Der ruft uns ganz konkret selber auch zur Vergebung. Diese Bitte richtet sich auf unser eigenes Verhalten, wie wir vergeben unseren Schuldigen. In diesem Maßstab soll Gott uns vergeben. Der Katechismus geht jetzt auf diese beiden Abschnitte ein oder auf diese beiden Sätze ein. Zuerst vergib uns unsere Schuld und dann auch der zweite Teil dieser Bitte, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen.
Ja, meine Fragen stelle ich dann, denke ich mal, an den Schluss, denn wahrscheinlich werden sich in den nächsten Abschnitten manche dieser Fragen von selber klären. Vergib uns unsere Schuld. In kühnem Vertrauen haben wir begonnen, zu unserem Vater zu beten. In der Bitte, dass sein Name geheiligt werde, haben wir darum gebetet, selbst immer mehr geheiligt zu werden. Obwohl wir das Taufkleid tragen, hören wir nicht auf zu sündigen, uns von Gott abzuwenden. Jetzt in dieser neuen Bitte kehren wir wie der verlorene Sohn zu ihm zurück und bekennen uns vor ihm als Sünder, wie der Zöllner es getan hat. Unsere Bitte beginnt mit einer Beichte, in der wir zugleich unser Elend und Gottes Barmherzigkeit bekennen. Unsere Hoffnung ist unerschütterlich, denn in seinem Sohn haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. In den Sakramenten seiner Kirche finden wir das wirksame und nicht anzuzweifelnde Zeichen seiner Vergebung.
Wir haben, so sagt der Katechismus, wirklich in kühnem Vertrauen zu Gott gebetet im Vaterunser, die Bitten an den Herrn gerichtet, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Und das Wort, dein Name werde geheiligt, beinhaltet, wie wir auch gesehen haben, den Wunsch, dass auch wir heilig werden, dass auch wir geheiligt werden. In dieser Bitte, das haben wir gesehen, ist eben auch unsere Bitte, unser Wunsch ausgedrückt, dass der heilige Name Gottes auch uns heilig macht. Und wenn wir uns jetzt einfach unser unheiliges Leben anschauen, dann sehen wir, dass wir zwar durch die Taufe geheiligt worden sind, dass wir von der Sünde befreit worden sind, aber dass wir doch immer wieder in Sünde fallen, dass wir uns immer wieder von Gott abwenden. Vielleicht nicht immer in gewaltigem Maße, aber wenn wir doch sehr demütig einmal die 10 Gebote anschauen, dann stellen wir schon fest, dass wir da nicht überall wirklich so leben, wie Gott es in den 10 Geboten sagt. Oder wenn wir einmal demütig auch die Bergpredigt lesen, die Kapitel 5 bis 7 im Matthäusevangelium, und das jetzt nicht einfach irgendwie kaschieren wollen, sondern das einfach einmal auf uns wirken lassen, dann sehen wir schon, dass wir da nicht alles so machen, wie Jesus das gesagt hat. Und das kann Sünde sein, das kann Fehlverhalten sein. Und je mehr uns unser Wunsch eben ein Bestreben ist, nach Heiligkeit sich auszurichten, umso mehr merkt man dann eben, dass man doch sich immer wieder von Gott abwendet, im Kleinen, vielleicht natürlich auch im Größeren. Man kann auch sehr schwere Verfehlungen gegenüber den Weisungen Gottes oder gegenüber der Liebe der Mitmenschen machen, und das ist dann auch schwere Schuld. So wenden wir uns gänzlich ab von Gott. Also obwohl wir getauft sind und ein weißes Taufkleid empfangen haben, beschmutzen wir dieses immer wieder und sind deshalb wirklich angewiesen, dass Gott uns unsere Schuld vergibt. Und so sagen wir also gemäß dem Katechismus in diesem ersten Teil der fünften Vaterunser-Bitte, dass wir sündig sind und dass es wie eine Beichte ist. Wie der verlorene Sohn, der umkehrt, merkt, er hat sich verzettelt, er hat sich da verrannt, er ist da weggegangen vom Vater, er hat sein ganzes Vermögen ausgegeben in einem, wie sagt man, in einem ziellosen Leben, in einem grenzenlosen Lebensstil, alles hat er verprasst. Und jetzt kommt er zurück und bekennt vor dem Vater seine Schuld und wird wieder mit offenen Armen aufgenommen. Oder es wird hier auch der Vergleich gemacht mit dem Zöllner, der hinten in der Kirche stehen geblieben ist und dann demütig sich an die Brust geklopft hat und gesagt hat, er schlug sich, Gott, ich sei mir Sünder gnädig. Der Zöllner aber blieb ganz hinten stehen und wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug sich an die Brust und betete, Gott, sei mir Sünder gnädig. Das ist Lukas Evangelium, Kapitel 18, Vers 13. Eine wunderbare Geschichte mit diesem Zöllner. Wir alle sind in diesem Sinne Sünder und dürfen uns immer wieder an die Brust schlagen und sagen, sei mir am Sünden gnädig. Gerade wenn wir beten, vergib uns unsere Schuld, dann stellen wir uns in diese Position des Zöllners. Das soll jetzt also nicht heißen, dass wir immer in der Kirche die hintersten Bänke belegen. Das ist nicht damit gemeint. Wir dürfen durchaus auch in die vorderen Bänke gehen, um die Gemeinschaft auch ein bisschen hervorzuheben. Aber dass wir uns wirklich mit demütigem Wissen um unsere Schuldhaftigkeit, auch wenn sie uns jetzt nicht ganz klar vor Augen steht, dass wir uns dennoch immer wieder an die Brust schlagen und sagen, sei mir armen Sünder gnädig, das ist sicher eine gute Demutsübung, damit wir uns nicht überheben. Dann geht der Katechismus weiter, indem er sagt, unsere Bitte beginnt mit einer Beichte, in der wir zugleich unser Elend und Gottes Barmherzigkeit bekennen. Ja, wir bekennen, dass wir abhängig sind vom Erbarmen Gottes und dass wir Vertrauen haben in die Barmherzigkeit Gottes. Das Vertrauen Gottes in die Barmherzigkeit Gottes, das ist dann natürlich vorhanden, wenn wir auch uns bewusst sind, dass wir dieses Vertrauen, diese Barmherzigkeit auch nützen. Wenn wir selbstgerecht sind, dann brauchen wir die Barmherzigkeit Gottes nicht. Wenn wir das Gefühl haben, alles sei in Ordnung, dann können wir gar nicht richtig verstehen, was die Barmherzigkeit Gottes ist. Nur dann, wenn wir wirklich uns bewusst sind, dass wir auch uns verfehlen können gegenüber Gott, gegenüber den Mitmenschen, wenn uns das wirklich im Bewusstsein ist, dann können wir auch von Barmherzigkeit reden und dann können wir auch verstehen, was diese Barmherzigkeit bedeutet, was Vergebung bedeutet, wenn Gott uns unsere Sünden, unsere Schuld vergibt. Unsere Hoffnung, so sagt der Katechismus, ist unerschütterlich, denn in seinem Sohn haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Tatsächlich, das Blut Christi hat uns gereinigt. Und dieses Blut Christi wird durch die Sakramente der Taufe und der Beichte immer wieder sakramental über uns ausgegossen. Wir haben also Sakramente, wo der eigentliche Weg der Sündenvergebung aufgezeigt wird, Taufe und Versöhnung, Beichte, aber auch in dieser Vergebungsbitte oder in dieser Vater unser Bitte empfangen wir immer wieder dieses Erbarmen von Gott. Wir haben ein festes Vertrauen, dass Jesus wirklich für uns am Kreuz gestorben ist, dass wir durch ihn die Erlösung, die Vergebung unserer Sünden haben und bekennen das auch immer wieder, wenn wir das Vater unser beten. Also Jesus hat diese Bitte als doch sehr zentral angeschaut, als einen wesentlichen Punkt des christlichen Lebens, denn als die Jünger fragten, lehre uns beten, hat er das Vaterunser gelehrt und darin auch diese Bitte eingeschlossen, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen.
Es ist erschreckend, dass diese Barmherzigkeit nicht in unser Herz eindringen kann, bevor wir nicht unseren Schuldigern vergeben haben. Wie der Leib Christi ist auch die Liebe unteilbar. Wir können Gott, den wir nicht sehen, nicht lieben, wenn wir den Bruder und die Schwester, die wir sehen, nicht lieben. Wenn wir uns weigern, den Brüdern und Schwestern zu vergeben, verschließt sich unser Herz und seine Härte wird undurchdringbar für die barmherzige Liebe des Vaters. Im Bekennen unserer Sünde aber öffnet sich unser Herz seiner Gnade.
Es ist wirklich erschreckend, dass wir im Vaterunser dieses Wie aussprechen und dass diese Barmherzigkeit Gottes nicht in unser Herz eindringen kann, bevor wir nicht unseren Schuldigen vergeben haben. Es ist fast auch erschreckend, dass der Katechismus dieses Wie so stark betont, dass er ganz klar sagt, das Maß, in dem ich Vergebung von Gott empfange, ist die Art und Weise und die Bereitschaft, wie ich meinem Schuldigen vergebe. Dass da eine Parallele ist zwischen diesen beiden Sätzen, dass ich nicht nur einfach sagen kann, Vater, vergib mir, und selber dann aber weitergehe in einer Unversöhnbarkeit oder in einer Unversöhnlichkeit mit meinen Mitmenschen. Dass also meine Bereitschaft zu vergeben so stark in den Mittelpunkt gestellt wird und abhängig gemacht wird davon wird abhängig gemacht, das Erbarmen Gottes. Das ist schon ein bisschen erschreckend. Und es ist auch gut, dass uns das vielleicht auch heute jetzt bei diesen Betrachtungen ein bisschen erschreckt. Dass wir ein bisschen aus unserer Lebenshaltung herausgerissen werden und vielleicht auch wieder neue Dimensionen sehen und vielleicht auch neue Schritte tun können in unserem Leben. Wir wissen, dass unsere Welt ja sehr unversöhnlich ist, dass kaum in der Arbeitswelt kaum ein Fehler verziehen wird, dass man sofort mit Konsequenzen wie Entlassung vom Arbeitsplatz rechnen muss, wenn man nur einen kleinen Fehler macht. Und verzeihen, das ist nicht mehr präsent in unserer Welt. Und doch leiden sehr viele Menschen aufgrund der Unversöhnlichkeit, aufgrund von Hassgefühlen, von Streitigkeiten in ihren Herzen. Und da wieder neu sich bewusst werden, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Das kann vielleicht auch heilsam sein. Das kann auch vielleicht eben einen neuen Horizont für unseren geistlichen Weg eröffnen. Die Liebe, so sagt der Katechismus, ist wie die Kirche selber, der Leib Christi, unteilbar. Und deshalb können wir nicht Gott, den wir nicht sehen, nicht lieben, wenn wir den Bruder und die Schwester, die wir sehen, nicht lieben. Das ist ein Zitat aus dem 1. Johannesbrief. Ich lese Ihnen das vor, im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, die Verse 19 bis 21, lese ich Ihnen vor. Da sagt Johannes, wir wollen lieben, weil er, also Gott, uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Und dieses Gebot haben wir von ihm. Wer Gott liebt, soll auch seinen Bruder lieben. Johannes betont die Bruderliebe, die Nächstenliebe, sehr, sehr stark. Und wir können Gott, den wir nicht sehen, sagen, wir lieben ihn, wenn wir den Bruder nicht lieben. Und das kann er nur sagen, weil Gott in diesem Sinne auch im Bruder gegenwärtig ist. Und da hat ja Jesus auch gesagt, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Wenn wir uns weigern, sagt der Katechismus weiter, den Bruder oder die Schwester, den Bruder oder den Schwestern zu vergeben, verschließt sich unser Herz und seine Härte wird undurchdringbar für die barmherzige Liebe des Vaters. Im Bekennen unserer Sünde aber öffnet sich unser Herz seiner Gnade. Also je weniger, dass wir bereit sind zu vergeben, umso mehr verhärtet sich unser Herz. Und Sie wissen, Menschen, die Zorn haben in ihrem Herz, Groll haben gegenüber Mitmenschen, die sind sehr oft verbittert. Die sind nicht mehr froh, die sind nicht mehr frei. Das ist eine Frucht des Mangels an Vergebung. Das macht das Herz richtig kaputt, das zerfrisst. Dass es schwer ist zu vergeben, darauf werden wir noch kommen. Aber nur jetzt einfach eine Situationsanalyse macht hier der Katechismus, um zu zeigen, was eigentlich geschieht, wenn wir nicht vergeben. Und wenn wir aber bekennen, dass wir die Vergebung Gottes nötig haben, weil wir bekennen oder erkennen, dass wir eben fehlerhaft sind, dass wir auch schuldig geworden sind gegenüber Gott, dann kann das zu einer gewissen Demut im eigenen Herzen führen und dann auch zur Erkenntnis, dass nicht nur ich abhängig bin von dieser Vergebung Gottes, sondern auch mein Mitmensch, mit dem ich jetzt irgendwie etwas habe. Und dann kann ich, weil ich weiß, ich brauche die Barmherzigkeit Gottes, auch leichter wieder vergeben dem, der etwas mit mir hat. Im Bekennen, so sagt der Katechismus, unserer Sünde, aber öffnet sich unser Herz seiner Gnade. Wenn ich bekenne, dass ich abhängig bin von der Barmherzigkeit Gottes, dass ich sie nötig habe, dann werde ich demütig und bin dann auch bereit, ja, einem anderen vergeben zu können.
Radio Horeb, Sie haben eingeschaltet bei unserer Katechismus-Sendung. Wir betrachten gerade das Vaterunser, die Bitte, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Bei uns zu Gast ist Pfarrer Thomas Rellstab aus Oberurnen in der Schweiz. Pfarrer Rellstab, dass man prinzipiell zur Vergebung bereit sein muss, um auch Vergebung von Gott zu empfangen, das dürfte uns noch einleuchten. Das ist ja das ganz einfache Prinzip. Wenn ich den Deckel zumache, dann kann kein Wasser eindringen. Aber das, was ich jetzt daran auch erschreckend finde, ist, dass das ja über die reine Absicht des Vergebens eigentlich auch hinausgeht. Es gibt ja zum Beispiel Menschen, bei denen man sich gar nicht bewusst ist, dass man ihnen in gewissen Bereichen nicht vergeben hat. Ist das jetzt wirklich nur diese absichtliche Verweigerung gemeint oder muss man sich bis in den tiefsten Winkel erforschen, um auch so eine Vergebung von Gott zu bekommen?
Na, ich denke, das ist sicher so gemeint. Wir merken sofort, wenn unser Herz nicht mehr frei ist, wenn wir etwas haben gegenüber Mitmenschen, wenn wir wirklich voll Groll oder voll Hass sind gegenüber einem Menschen, und da wird es problematisch. Da müssen wir wirklich Schritte tun. Vielleicht kann ich in diesem Zusammenhang eine wunderschöne Seite aus dem Buch von Papst Benedikt dem 16., dem Jesusbuch, vorlesen. Es ist die Seite 193. Er sagt da in diesem Zusammenhang mit dem Kommentar auch zu dieser Vaterunser-Bitte: Wenn wir die Bitte ganz verstehen und uns zueignen wollen, müssen wir noch einen Schritt weitergehen und fragen: Was ist das eigentlich, Vergebung? Was geschieht da? Schuld ist eine Wirklichkeit, eine objektive Macht. Sie hat Zerstörung angerichtet, die überwunden werden muss. Deshalb muss Vergebung mehr sein als ignorieren, als bloßes Vergessen wollen. Schuld muss aufgearbeitet, geheilt und so überwunden werden. Vergebung kostet etwas, zuerst den, der vergibt. Er muss in sich das ihm geschehene Böse überwinden, es inwendig gleichsam verbrennen und darin sich selbst erneuern, so dass er dann auch den anderen, den Schuldigen, in diesen Prozess der Verwandlung, der inneren Reinigungen hineinnimmt und sie beide durch das Durchleiden und Überwinden des Bösen neu werden. An dieser Stelle stoßen wir auf das Geheimnis des Kreuzes Christi. Aber zuallererst stoßen wir auf die Grenzen unserer Kraft zu heilen, das Böse zu überwinden. Wir stoßen auf die Übermacht des Bösen, derer wir mit unseren Kräften allein nicht Herr zu werden vermögen. Reinhold Schneider sagt dazu: Das Böse lebt in tausenderlei Gestalt. Es besetzt die Zinnen der Macht. Es quillt aus dem Abgrund. Die Liebe hat nur eine Gestalt. Es ist dein Sohn. So sagt also Benedikt der 16., unser heiliger Vater, dass die Vergebung etwas Wirkliches sein muss. Und in diesem Sinne müssen wir uns nicht gänzlich erforschen und jeden Menschen quasi vor dem geistigen Auge Revue passieren lassen, ob ich jetzt da etwas habe gegen ihn oder ob alles okay ist, sondern ganz allgemein muss ich im Frieden sein. Es geht ein bisschen nach dem Wort auch Jesu im Matthäusevangelium im 5. Kapitel, auch aus der Bergpredigt, die Verse 23 und 24, Sie kennen das. Er sagt da: Wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst und dir dabei einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar liegen. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, dann komm und opfere deine Gabe. Es ist auch so ein gewaltiges Wort. Wenn wir wissen, dass da wirklich eine Streitsituation ist, dann sollten wir doch zuerst ein bisschen den Frieden suchen. Wenn wir alles gemacht haben oder vieles schon eingeleitet haben, um den Frieden herzustellen, dann ist es halt, und der Friede ist nicht da, dann ist es halt so. Dann muss ich auch einmal eine solche unfriedliche Situation aushalten. Da muss ich das Bereitschaft haben, halt mit dem umzugehen, dass jetzt vielleicht der andere mir nicht vergeben hat. Oder ich muss auch einmal versuchen auszuhalten, wenn ich noch nicht 100% bereit bin zu vergeben, dass ich dann ein bisschen warte, vielleicht auch mit dem Kommunizieren, bis ich dann so weit bin, um zu sagen zu können: Doch, ich vergebe ihm. Das heißt, ich bete wieder für ihn. Ich denke, der erste Schritt der Vergebung ist immer das Beten für jemanden. Sobald ich wieder beten kann für jemanden, der mich wirklich verletzt hat, dann bin ich auf dem allerbesten Weg, geheilt zu werden. Denn nur schon das Beten für jemanden, der mir wehgetan hat, ist ein Zeichen, dass ich es überwunden habe oder mindestens, dass ich die Überwindung in Angriff genommen habe. Also ich denke, das ist dann der Schritt, der dann auch wieder dazu führt, dass ich mit gutem Gewissen die heilige Kommunion empfangen kann. Da bin ich doch bereit, über mich hinauszugehen und einen etwas Wesentliches zu tun.
Also das ist sehr beruhigend, dass man merkt, wenn man so zu ist, dass man keine Gnade von Gott empfangen kann, dass man es zumindest merken kann, wenn man ein offener Beter ist. Diese Bitte ist so wichtig, dass sie die einzige ist, auf die der Herr in der Bergpredigt zu sprechen kommt und die er dort auch darlegt. Dem Menschen ist es zwar nicht möglich, diese entscheidende Forderung des Mysteriums des Bundes zu erfüllen, doch für Gott ist nichts unmöglich. Auch das sehr beruhigend.
Ja, genau. Da sagt der Katechismus doch wieder sehr deutlich, für uns ist es ja letztlich nicht möglich, eben in einer ganz schweren Verletzung, wir reden da nicht so von alltäglichen Dingen, die halt passieren können, aber von wirklich schwierigen Sachen, von Betrug und Hintergangen, Ehebruch und weiß nicht was, all diese Dinge, wo wirklich schwerwiegende Dinge geschehen sind, dass ich da nicht einfach meine menschliche Natur abstreifen kann und sage, ich bin ein Superheld und ich kann einfach vergeben und ich kann darüber hinweggehen, als wäre nichts geschehen. Das sieht der Katechismus natürlich auch. Aber Gott, bei Gott ist vieles möglich. Und wenn ich mit Gott zusammenarbeite, dann kann er auch in mir sehr vieles lösen und vieles verändern und kann mir die Kraft geben, halt wirklich sogar in heroischer Art und Weise zu vergeben. Die Bitte um die Vergebung, das ist wirklich die einzige, von der jetzt Christus auch in der Bergpredigt sehr deutlich spricht. Und zwar gerade im Anschluss an das Vaterunser, das er seinen Jüngern lehrt, sagt er, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Also er betont noch einmal diese Vaterunser-Bitte. Er unterstreicht sie noch einmal. Er sagt es noch einmal mit anderen Worten. Und damit meint er wirklich, wie wichtig das die Vergebung ist. Und über die Vergebung dürfen wir nicht leichtfertig hinweggehen.
Gott hat uns vergeben, aber wir müssen auch bereit sein, diese Vergebung anzunehmen. Radio Horeb, Sie hören unsere Katechismus-Sendung. Wir betrachten Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Diese berühmte Bitte aus dem Vater Unser. Bei uns zu Gast ist Pfarrer Thomas Rellstab aus der Schweiz. Wir haben nun eine erste Hörerin in der Leitung, Frau Half aus dem Saarland. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ja, ich habe Ihre Sendung zugehört. Ich habe vor 14 Jahren mit meiner Schwester zusammen Land verkauft und wir sind dann umgezogen. Und da das über 10 Jahre war, habe ich die alten Papiere weggemacht. Nun kam voriges Jahr meine Schwester und sagte, sie hat das Land, sie hat kein Geld bekommen, sie hat auch nicht das Land verkauft. Es durfte nur einer unterschreiben. Ich habe mit den Kindern mich zusammengesetzt. Ich habe gebetet, ich habe Messen gelesen. Es haben so viele Menschen gebetet für Frieden. Meine Schwester kann meinen Namen nicht mehr hören. Wenn ich angerufen habe, hat sie den Hörer aufgelegt. Die Tochter hat zu mir gesagt, wenn du nicht beweisen kannst, dass du das Geld gegeben hast und dass du das, die Mama dir den Auftrag gegeben hat, dann bist du für mich gestorben. Ich habe alle möglichen Wege gesucht, für zu beweisen. Ich habe keine Quittung von meiner Schwester verlangt. Meine Schwester hat mich großgezogen wie meine Mutter. Ich liebe meine Schwester sehr. Ich würde es nie tun. Aber sie ist 18 Jahre älter, sie ist jetzt über 80. Ich nehme an, dass da ein Altersstarrsinn etwas drin ist. Ich weiß es nicht. Was kann ich noch tun? Ich lasse Leidensmessen lesen, ich lasse Messen lesen. Mhm. Ich bete für sie in jeder Messe.
Mhm. Pfarrer Rellstab, was kann man denn da tun?
Ach, was kann man da tun? Ich weiß es auch nicht. Ich habe auch solche Fälle von zerstrittener Verwandtschaft. Da ist einfach nichts mehr möglich. Die Leute können nicht mehr miteinander reden. Es ist einfach nur noch Bitterkeit, es ist Verschlossenheit, es ist Beharren auf der eigenen Position und so weiter. Und ich weiß wirklich nicht. Wenn Sie alles versucht haben, wenn Sie mit Ihrer Schwester versucht haben, im Frieden zu kommen, das zu bereinigen, dann haben sie alles getan. Und dann ist das eben eine solche Situation, wo man vielleicht auch etwas wirklich traurigerweise aushalten muss. Aber wenn sie ihren Teil gemacht haben, wenn sie allenfalls auch Schuld eingestanden haben, ich weiß ja nicht, ich kenne die Situation nicht genau, dann haben sie alles gemacht. Das ist das Einzige. Eben, man kann Schuld eingestehen, man kann um Verzeihung bitten, wenn man Fehler gemacht hat. Man kann Vergebung geben, wenn man um Verzeihung gebeten wird. Man kann etwas wieder recht machen, in Ordnung bringen, indem man Gelder zum Beispiel zurückbezahlt oder so. Und wenn das alles gemacht worden ist und die Menschen sind immer noch nicht bereit, wirklich einen Weg der Versöhnung zu gehen, ich weiß auch nicht, was man machen kann. Das ist das Mysterium unserer Menschheit. Und das ist so viel in den Familien, gerade wenn es um Erbschaften geht, da kommen diese Streitigkeiten.
Ja. Also ich bin mir keiner Schuld bewusst. Ich habe alles reell gemacht, habe das Geld gegeben, nur ich habe keine Beweise. Und ich habe auch gesagt, ich leihe das Geld und gebe ihr euch es nochmals. Nein, dann hast du mich ja betrogen, sagte sofort meine Schwester, und sage ich, das hat ja keinen Wert, dass ich jetzt Geld leihe, gebe es ihr, dann ist es für mich, dann ist sie sicher, dass ich sie betrogen habe, warum zahle ich denn nochmal? Und so steht es einfach jetzt ich kann nur für sie beten, mir bleibt mir eigentlich nicht übrig.
Ja,
ja, das ist so, ja.
Also wieder für Pfarrer,
sie beten und irgendwo wieder hoffen, dass eine Situation kommt, wo sie dann hingehen können, vielleicht wenn sie dann auf dem Sterbebett liegt oder so, dass sie einfach ihre Liebe zeigen. Und ja, ich weiß auch nicht, was sie machen können. Das ist so schwierig. Das sind die schwierigsten Situationen, denke ich.
Ja. Ich danke Ihnen. Ich habe gedacht, ich bekomme von Ihnen jetzt einen Rat, eine Hintertür irgendwo aufgeschlossen, die ich noch nicht versucht habe.
Na, manchmal ist es halt das Aushalten eher eine Hintertür und muss einfach darauf vertrauen, dass Gott wirkt. Aber das ist leichter gesagt als getan.
Ja, ich sage immer, nur du kannst helfen, Herr. Meine Macht ist, ich kann nichts machen, nur du kannst es helfen, dass vielleicht irgendwo im Schrank irgendwo ein Papier ist, dass sie das Geld irgendwo angelegt hat oder irgendwas. Ich hoffe einfach immer nur auf den Herrn.
Ja, also sie haben gar nirgendwo irgendeine Bestätigung, dass sie das Geld gegeben haben.
Nein, nach 10 Jahren sind auch die ganzen Bankbelege von den Banken. Ich habe ja es weggeschmissen, weil wir nach 12 Jahren umgezogen sind. Hm. Und auch die Banken vernichten nach 10 Jahren alles.
Alles, und da ist nichts mehr da.
Ja.
Ja.
Ja, sehen Sie, Frau Half, auch Radio Horeb hat nicht alle Antworten, die hat nur Gott.
Ja, vielleicht ist es ein Trost für manch einer, der auch einen Streit, deshalb habe ich jetzt angerufen. Ja. So wie Sie sagen, man muss es aushalten. Es war an mich sehr, sehr schwer. Es hat mir sehr weh getan, wenn ich angerufen habe. Sie hat meine Stimme gehört und sie hat aufgelegt. Das war, und meine Schwester ist 18 Jahre älter, sie hat mich großgezogen. Sie ist für mich wie eine Mutter.
Ja.
Und ich konnte das am Anfang gar nicht verstehen. Ich bin krank geworden.
Geschrieben haben Sie auch schon?
Ich habe auch schon geschrieben, das hat eigentlich keinen Wert.
Und irgendeinen Vermittler herbeizuziehen?
Haben wir auch schon gehabt.
Haben Sie auch schon gehabt. Und ja gut, eben, wenn man nicht will, dann kann man nichts machen.
Ja.
Das ist die Schwierigkeit. Da müsste jetzt Ihre Schwester sicher einen Schritt machen.
Ja.
Schicken Sie die CD von dieser Sendung, in der Hoffnung, dass sie sie hört, und vielleicht bewegt das Ihr Herz dann wieder ein bisschen.
Ja, das wäre eine Möglichkeit.
Vielleicht ein kleiner Versuch, Frau Half. Ich danke Ihnen für Ihren Anruf.
Danke Ihnen auch und wünsche
alles Gute,
Gottes Segen.
Danke
Ihnen
auch.
Danke schön.
Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Ja, liebe Zuhörer, solche harten Fälle kann es auch geben. Wir betrachten das Wort Gottes ja auch deshalb, um Ihnen alles zu erklären, sondern um Ihnen auch Anstöße zu geben, wie Sie vielleicht die solche Dinge auch verstehen können, wie sie in solchen Dingen handeln können. Und Sie sehen, es gibt tatsächlich auch Fälle, in denen auch Radio Horeb keinen Rat weiß, und da hilft wirklich nichts anderes, als sich an Gott zu wenden. Wir gehen weiter im Katechismus der katholischen Kirche auf der Seite 711, der Abschnitt 2842. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Dieses Wie ist nicht das einzige der Lehre Jesu. Ihr sollt vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Ein neues Gebot gebe ich euch: liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Es wäre nicht möglich, das Gebot des Herrn zu befolgen, wenn es sich darum handelte, das göttliche Vorbild äußerlich nachzuahmen. Es handelt sich aber um eine lebendige, aus den Tiefen des Herzens kommende Teilnahme an der Heiligkeit, an der Barmherzigkeit und an der Liebe unseres Gottes. Nur der Geist, aus dem wir leben, kann die Gesinnung Jesu zu unserer machen. Die Einheit der Vergebung wird möglich, wenn wir einander verzeihen, weil auch Gott euch durch Christus vergeben hat.
Jetzt geht der Katechismus also auf den zweiten Teil dieser Vaterunser-Bitte ein, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und er zitiert verschiedene Worte Jesu, wo das Wie einen wesentlichen Platz hat. Ihr sollt vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Ein neues Gebot gebe ich euch, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Und wenn wir dieses Wie hier so betrachten, dann stellen wir sofort fest, ja, das können wir gar nicht. So wie das Gott selber macht, das schaffen wir Menschen nicht. Da sind wir eine zu gefallene Natur, da sind wir zu verletzt durch die Ursünde und auch durch unsere persönlichen Sünden, dass das gar nicht geht. Und das weiß auch der Katechismus. Und deshalb sagt er, es wäre nicht möglich, dieses Gebot oder diese Gebote, diese Weisungen des Herrn zu befolgen, wenn es sich darum handelte, das göttliche Vorbild äußerlich nachzuahmen. Also genau so zu sein wie der Herr. Es geht nicht darum, das genau so zu machen, sondern es geht darum, dass wir danach streben. Beziehungsweise, wie es der Katechismus sagt, aus den Tiefen des Herzens sollte es eine lebendige Teilnahme an der Heiligkeit, an der Barmherzigkeit und an der Liebe Gottes geben. Also aus der Tiefe des Herzens sollte der Wunsch entstehen, dass wir doch teilhaben an dieser wunderbaren Heiligkeit und Barmherzigkeit und Liebe Gottes. Nicht das Erreichen oder das schon am Ziel zu sein ist wesentlich, sondern dass wir uns immer wieder darum bemühen. Und dass wir es nicht aufgeben, dass wir nicht einfach klein beigeben, dass wir uns immer wieder auch anstrengen darum. Aber im Bewusstsein, ich bin halt ein gefallener Mensch. Meine Natur ist nicht mehr vollkommen durch die Sünde geschwächt. Und daher kann ich mich nur immer wieder darauf ausrichten, mich danach bemühen. Nur der Geist, aus dem wir leben, kann die Gesinnung Jesu zu unserer machen. Und das ist ein indirektes Zitat aus dem Philipperbrief, wo es heißt, seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Also, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. So sollten wir untereinander gesinnt sein. Und dann kommt der wunderbare Hymnus, Jesus Christus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich und so weiter. Und noch einmal wird da gesagt, wenn es also Ermahnung in Christus gibt, Zuspruch aus Liebe, eine Gemeinschaft des Geistes, herzliche Zuneigung und Erbarmen, dann macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, einander in Liebe verbunden, einmütig und einträchtig, dass ihr nichts aus Ehrgeiz und nichts aus Prahlerei tut, sondern in Demut schätze einer den anderen höher ein als sich selbst. Jeder achte nicht nur auf das eigene Wohl, sondern auch auf das des anderen. Das ist ein bisschen die Haltung, wie es eben Jesus gemacht hat. Und diese Haltung, diese Gesinnung Jesu, die sollte in uns da sein. Also wir sind noch nicht so barmherzig und noch nicht so heilig und vollkommen in der Liebe, wie der Vater das ist oder wie Jesus das ist. Aber wir bemühen uns. Wir haben diese Gesinnung des Herrn, der bereit war, am Kreuz, als er ans Kreuz genagelt wurde, seinen Schächern zu vergeben, mit den Worten, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also diese Gesinnung sollte in uns sein. Die Gesinnung Jesu sollte unsere werden, sagt der Katechismus. Und dann sagt er noch, die Einheit der Vergebung wird möglich, wenn wir einander verzeihen, weil auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Also schön ist es, wenn die Verzeihung auf beide Seiten geht. Und wie wir vorhin bei dieser Dame gehört haben, ist es oft eben nur eine Seite. Und ich habe da viele solche Situationen, wo einfach die eine Seite, weil sie vielleicht zu wenig aus dem christlichen Ideal lebt, nicht mehr bereit ist zu vergeben. Und dann ist eine unmögliche Situation geschaffen. Und dann merkt man, wie traurig es ist, wenn man einander nicht vergibt. Und was das Nicht-Vergeben auch an Unheil, an Bösem anrichten kann. Und man nimmt das auch mit ins Grab unter Umständen und man wird dafür Rechenschaft ablegen müssen. Und deshalb sind wir immer wieder herausgefordert zu vergeben. Vater, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Das ist nicht einfach irgendwie ein Spruch Jesu, sondern das ist das Leben. Das ist etwas vom Wesentlichsten, weil wir gerade die Erfahrung machen, wo die Vergebung nicht da ist, da ist ein bisschen Hölle. Da ist Leid, da ist Schmerz, da ist Traurigkeit, da ist Bitterkeit, da ist Freudlosigkeit. Und da, wo Vergebung stattfindet, wo sich wirklich wieder zwei Menschen umarmen können und sich gegenseitig vergeben können und vielleicht auch gegenseitig die Vergebung annehmen können, da ist doch Freude, da ist Leben, da ist Versöhnung, da ist Herzlichkeit, da ist Liebe. Und deshalb ist die Einheit der Vergebung dann möglich, wenn wir einander vergeben, verzeihen, weil auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Und weil Jesus ja uns auch unsere Schuld vergibt, immer wieder, wenn wir darum bitten, sollten auch wir eben gegenüber jenen, die sich uns gegenüber verfehlt haben, auch großzügig sein und halt sagen, ja, ich vergebe dir.
Ich finde es auch sehr interessant, wie der Katechismus hier die Heiligung eines jeden Menschen an die Gemeinschaft knüpft. Das heißt, es ist mir eigentlich nicht möglich zu sagen, ihr könnt mich alle mal, ich gehe jetzt zum lieben Gott, so nach dem Motto, also ich gehe jetzt ins Kloster oder ich gehe jetzt in irgendeine Einsiedelei und setze mich jetzt von euch allen ab, weil ich mag euch alle nicht und ich gehe jetzt nur zu lieben Gott. Also genau das verneint er völlig. Ich weiß nicht, liebe Zuhörer, ob es Ihnen auch mal so gegangen ist. Also ich kenne das sehr gut aus meinem Leben, so eine Art von Flucht vor den anderen. Und finde das sehr schön, wie der Katechismus das hier eben auch beschreibt, dass die anderen zur Heiligung unbedingt dazugehören.
Ganz richtig, ja. Man darf nie einfach flüchten und sich einfach aus der Affäre ziehen, weil dann ist die, sagen wir, die Verletzung, die Wunde nicht behandelt, dann ist sie einfach offen und klafft weiter und eitert. Man geht ihr einfach aus dem Weg, aber es ist nicht versöhnt, es ist nicht geheilt und irgendwann taucht es wieder auf. Und spätestens dann, wenn wir vor Gott stehen, dann wird das wieder sichtbar. Und deshalb lohnt es sich mit allen Kräften, da wo wir wissen, da ist etwas vorhanden, da müsste man Schritte der Versöhnung machen, dass man das auch tut. Das bedeutet nicht, dass man, sagen wir jetzt, wenn zwei Freunde, ganz, ganz intensive, tiefe Freunde, sich zerstritten haben, dass sie nach einer Versöhnung dann wieder dieselbe Freundschaft haben. Das nicht. Aber dass man es doch irgendwo bereinigt und sagt, gut, jetzt gehst du halt deinen Weg und ich gehe meinen Weg und wir lassen einander leben, aber wir tragen es in diesem Sinne nicht dauernd nach und wir machen uns das Leben nicht zur Hölle, indem wir uns dann gegenseitig plagen.
So nehmen die Worte des Herrn über die Vergebung, das heißt über diese Liebe, die bis zum Äußersten liebt, Leben an. Das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht, das die Lehre des Herrn über die kirchliche Gemeinschaft abschließt, endet mit den Worten: Ebenso wird mein himmlischer Vater jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von ganzem Herzen vergibt. Davon, vom ganzen Herzen, hängt alles ab. Es liegt nicht in unserer Macht, erlittenes Unrecht nicht mehr zu spüren und zu vergessen. Doch das Herz, das sich dem Heiligen Geist öffnet, lässt diese Verletzung zu Mitleid werden und reinigt das Gedächtnis, indem es die Schuld zu einer Fürbitte werden lässt.
Hier ist eigentlich schon, wird auch einmal gesagt, was wir auch schon jetzt erwähnt haben. Wo Vergebung stattfindet, da entsteht Leben. Da entsteht Leben. Und wo Vergebung nicht stattfindet, da entsteht irgendwo ein, eben durch die Bitterkeit, die Bitternis, ein gewisser Tod. Und Jesus sagt dann in diesem Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht, ebenso wie mein himmlischer Vater jeden von euch behandelt, der seinem Bruder nicht von ganzem Herzen vergibt. Also, so sagt der Katechismus hier, davon vom ganzen Herzen hängt alles ab. Wir sollen von Herzen bereit sein zu vergeben. Nachlass geben, verzeihen. Und dann liegt es aber nicht in unserer Macht, erlittenes Unrecht nicht mehr zu spüren und zu vergessen. Ja, das kennen wir einfach nicht. Das bleibt halt. Und mit der Zeit wird es ein bisschen weniger schmerzhaft sein, aber es verfolgt einem natürlich. Doch das Herz, das sich dem Heiligen Geist öffnet, lässt diese Verletzung zu Mitleid werden und reinigt das Gedächtnis, also die Erinnerung, indem es die Schuld zu einer Fürbitte werden lässt. Also man kann dann, wenn man halt auch nicht mehr das erlittene Unrecht nicht vergessen kann, eben doch einfach für den anderen beten. Und das ist dann der Weg, wo dann auch aus dieser Verletzung etwas Neues, etwas Lebendiges entstehen kann.
Das christliche Gebet geht so weit, den Feinden zu vergeben. Es verklärt den Jünger, indem es ihn seinem Meister gleichgestaltet. Die Vergebung ist ein Höhepunkt des christlichen Betens. Deshalb kann nur ein Herz, das mit dem göttlichen Mitleid übereinstimmt, die Gabe des Gebetes in sich aufnehmen. Die Vergebung bezeugt auch, dass in unserer Welt die Liebe stärker ist als die Sünde. Die Märtyrer von gestern und heute legen für Jesus dieses Zeugnis ab. Die Vergebung ist die Grundbedingung für die Versöhnung der Kinder Gottes mit ihrem Vater und der Menschen untereinander.
Hier betont der Katechismus noch einmal die Wichtigkeit der Versöhnung. Und die christliche Haltung, die Liebe, die geht ja bis zu den Feinden, dass man sogar den Feinden, den äußersten Feinden vergibt. Und dann sagt er sehr schön, deshalb kann nur ein Herz, das mit dem göttlichen Mitleid übereinstimmt, die Gabe des Gebetes in sich aufnehmen. Also das göttliche Mitleid, das einmal betrachten, wie Gott uns Menschen in unserer Bosheit immer wieder doch entgegenkommt durch seine Vergebung. Und ich denke, sehr hilfreich kann es auch sein, die Passion Christi zu sehen, anzuschauen, die Passion Christi zu lesen und da die Bosheit des Menschen zu betrachten, was der Mensch alles gegen diesen Heiland gemacht hat. Gerade auch im Film von Mel Gibson kommt das ja sehr, sehr brutal zum Ausdruck, aber doch sehr real auch. Und das kann uns dann doch das Bewusstsein, dass in diesem Kreuz auch meine Sünde ist und dass Jesus das alles gelitten hat, nicht wegen diesen Menschen, die dort waren, sondern dass es meine Sünden sind, die ihn ans Kreuz genagelt haben, die ihm das Kreuz auferlegt haben und weswegen er so sehr gelitten hat. Das kann mir dann bewusst werden, dass ich absolut notwendig habe, dass mir vergeben wird und dass ich ja froh sein kann, wenn Gott mir vergibt. Und wenn ich so böse sein kann und er mir vergibt, dann kann ich auch einem anderen, der sich mir gegenüber verfehlt hat, auch vergeben. Dann kann ich auch ein bisschen für Christus leiden, um allenfalls meine Sünde oder die Last, die ich Jesus aufgelegt habe, durch meine Sünde auch ein bisschen zu erleichtern. Also das kann nur ein Herz, das mit dem göttlichen Mitleid übereinstimmt, die Gabe des Gebetes in sich aufnehmen. Dann kann ich auch wieder beten für die anderen. Und die Märtyrer haben ja immer wieder bezeugt, dass sie im Frieden mit Christi und in der Bereitschaft zu vergeben, zur Versöhnung mit diesen Menschen, die ihnen den Tod zugefügt haben, die sind uns Beispiel für wirklich christliche Lebenshaltung.
Diese der Natur nach göttliche Vergebung kennt weder Maß noch Grenzen. Wenn es sich um Schuld nach Lukas 11,4 Sünden, nach Matthäus 6,12 Schulden handelt, sind eigentlich immer wir die Schuldner. Bleibt niemand etwas schuldig, nur die Liebe schuldet ihr einander immer. Die Gemeinschaft der heiligsten Dreifaltigkeit ist Ursprung und Maßstab der Echtheit jeder Beziehung. Im Gebet, vor allem in der Eucharistie, wird sie gelebt. Cyprian schreibt, Gott nimmt das Opfer unversöhnlicher Menschen nicht an und schickt sie vom Altar weg, um sich zuvor mit ihrem Bruder auszusehnen, damit sie dann durch ihre friedfertigen Bitten auch bei Gott Frieden finden. Das schönste Opfer in Gottes Augen ist es, wenn Friede und brüderliche Eintracht unter uns herrschen und wenn Gott in der Einheit des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes verbunden ist.
Wenn das Volk in der Einheit des dreifaltigen Gottes verbunden.
Entschuldigung.
Das ist das Wunderbare. Das sollten unsere Pfarreien so sein. Und letztlich ist also, so sagt der Katechismus in diesem Abschnitt, mit anderen Worten, das Wesentliche für die Vergebung die Liebe. Wer liebt, der ist bereit zur Vergebung. Wer nicht liebt, der tut sich schwer mit der Vergebung. Vergebung ist eine Form der Liebe. Und wir sind eigentlich immer Schuldner, wir schulden einander immer etwas, und zwar diese Liebe. Wenn wir Christen sein wollen, dann müssen wir immer wieder diese Liebe ins Zentrum setzen. Weil Gott, der dreifaltige Gott, der Ursprung all dieser Liebe ist und der Maßstab der Echtheit jeder Beziehung. Und daher sind unsere Gemeinden ja eigentlich nichts anderes als Menschen, die im Namen des dreifaltigen Gottes und in seiner dreifaltigen Liebe zusammenkommen. Und wenn wir also in einer solchen Gemeinde und Gemeinschaft die Kirche bildet, halt wissen, dass jemand etwas gegen mich hat, dann soll ich nicht zögern und hinzugehen und das versuchen zu bereinigen. Wenn es dann nicht geht, à la bonne heure, dann geht es halt nicht. Dann ist der andere halt noch auf dem Weg, mir die Verzeihung oder was es immer ist, zu geben. Aber wichtig ist, dass wir das Bewusstsein, dass eine Gemeinschaft eben Menschen, die im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes versammelt sind und in seiner Liebe versammelt sind, dass dieses Bewusstsein auch stärker wird. Und wo diese Liebe wirklich so im Zentrum ist, da fällt es einem auch leichter, einander zu vergeben. Leider sind unsere Familien eben nicht mehr so in diesem dreifaltigen Namen vereint, sondern wie wir gehört haben, gibt gerade Erbschaftsstreitigkeiten immer wieder Anlass dazu, dass sich Familien gänzlich auseinanderleben. Und das müsste nicht sein. Man könnte wirklich miteinander im Sinne des Zusammenseins, im Namen des dreifaltigen Gottes, im Namen der Liebe des dreifaltigen Gottes, auch Erbschaften in friedlicher Art und Weise miteinander aufteilen. Oder halt, ja, wenn man es nicht unbedingt braucht, halt einmal auf etwas verzichten.
Also liebe Zuhörer von Radio Horeb, es ist eine gute Gelegenheit, auch mal bei der nächsten Heiligen Messe vor der Kommunion wirklich genau nachzuforschen, wem habe ich denn nicht vergeben, denn die eigene Vergebung, die man anderen angedeihen lässt, heilt einen oft auch selber. Herzliches Vergelt's Gott, Pfarrer Thomas Rellstab, dass Sie heute wieder bei uns zu Gast waren in unserer Katechismus-Sendung. Darf ich Sie am Ende dieser Sendung wie immer um Ihren priesterlichen Segen bitten?
Sehr gerne, ja. Auf die Fürbitte der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Josefs, aller Engel und Heiligen, segne sie alle mit dem ganzen Segen des Himmels, erstärke sie im Glauben, in der Hoffnung, in der Liebe, erheile die Wunden ihrer Seelen, ergebe ihnen die Kraft zu verzeihen, ergebe ihnen auch die Gnade, Verzeihung anzunehmen, erschütze sie vor allem Bösen, führe sie in eine tiefere Gemeinschaft mit ihm, schenke ihnen die Kraft, als Christen in dieser Welt zu leben, und bewahre sie schließlich für das ewige Leben, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Liebe Zuhörer, das war unsere Katechismus-Sendung, das Gebet Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Diese Sendung können Sie sich gegen eine kleine Spende auf CD bestellen. Ab morgen Vormittag um 9 Uhr sind die Kollegen vom CD-Dienst wieder telefonisch für Sie erreichbar unter der 0700 75 25 75 20. Wenn Sie bereits jetzt sich eine CD bestellen wollen, dann können Sie das im Internet tun, auf der Homepage www.horeb.org. Oder Sie schreiben eine E-Mail an cd-dienst@horeb.org. Eine Postkarte erreicht uns unter CD-Dienst, Postfach 1165 in 87501 Immenstadt. All diese Informationen können Sie auch auf unseren Programmfaltblättern nachlesen. Mein Name ist André Stiefenhofer. Schön, dass Sie mit dabei sind.